Schön, euch zu sehen, wenn auch manche verletzt da sitzen, aber sie sitzen da, ist schön. Ja, ich habe keine Ahnung, warum Matthias nicht kommen kann heute, aber es ist so, wir sind so gut befreundet, dass wir uns nie die Dinge erklären. Er hat mir einfach angerufen und hat gesagt, du, ich kann nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich gucken, ich kann, also komme ich. Ich muss bloß leider, wie fast immer, aber ich muss nachher ganz schnell weg. Es kommt ein Ehepaar aus Paraguay zu Besuch und die sind jetzt zum Glück auch noch ein bisschen im Stau auf der Autobahn. Deswegen passt, dass ich gut hier in aller Ruhe sein kann. Die werden sich dann irgendwann melden und dann kommen die nachher zu uns. Aber nochmal, ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich mache das gerne, bin gerne bei euch. Ich darf ja nicht sagen, die alten Gesichter. Ich meine damit ja nicht die alten, sondern die mir bekannten Gesichter, meine ich, nicht falsch verstehen, ist schön. Ja, es wurde ja schon gesagt, ihr wisst es ja auch, dass ich inzwischen beim Kinderwerk Lima arbeite und da ist viel unterwegs sein, so die Devise. Ich bin meistens in drei Ländern unterwegs, also ganz offiziell, das ist dann Burundi in Afrika, ich habe ja auch schon Bilder hier gezeigt, Paraguay und Peru. Und dann kommt manchmal noch so ein Zwischenländerreisen wie die Schweiz, Österreich. So Sachen kommen dann noch so zwischendurch mal noch mit dazu. Und viel in Deutschland unterwegs. Bis in den Norden, also das geht wirklich ganz auf und ab, ganz durchgängig. Ich bin viel in Kirchengemeinden unterwegs, denn das Kinderwerk hat viele Kirchengemeinden, die das unterstützen. Insgesamt 170 Kinderkirchen unterstützen das Kinderwerk. Also das ist schon toll, wo die Kinder schon für Kinder geben und da dran sind. Das ist ja eine tolle Sache. Ich darf viel auch evangelisieren, darf viel predigen, weil ohne das geht es gar nicht. Und deswegen passt das eigentlich alles ganz gut. Weltmission ist sowieso mein Ding. Das passt also alles ganz gut. Ich war jetzt im März in Burundi. Burundi, das ärmste Land der Welt. Viel Hunger. Und ich muss leider sagen, es geht abwärts. Also ich war 24 bis 25 jetzt zum sechsten Mal in Burundi und ich muss sagen, es wird immer schlechter. Also immer mehr Hunger. Man merkt es, also wenn man in die große Städte kommt, wenn man landet, große Städte in die größte und dann sind es lauter kleine, in die größte Stadt kommt, das Erste, was auffällt, vor jeder Tankstelle, also 100, 200, 300 Meter Autoschlangen, weil es gibt kein Benzin. Wenn es mal ein bisschen Benzin gibt, kriegen halt die ersten fünf, sechs Autos Benzin. Und das deutet darauf hin, dass irgendwas nicht funktioniert. Und ich muss sagen, nicht irgendwas funktioniert, sondern es funktioniert eigentlich gar nichts. Und umso wichtiger ist, dass man hilft. Und wir helfen dort mit der Schule, wir helfen dort mit Ernährung. Jeden Tag bekommen ja ein paar tausend Kinder Frühstück, damit sie überhaupt was zum Essen haben. Und das ist das, was ich mir dann angucke, wenn ich dort bin. Das war im März. War ein guter Besuch, eine gute Sache und unser Partner dort, der feiert Jubiläum und wir sind sehr dankbar, dass wir die haben und die Arbeit sehr gut machen. Dann ging es nach Peru im April und dort habe ich zwei Dinge gemacht. Das erste war unsere Schulen besucht, unsere soziale Arbeit besucht, zum Beispiel unser Projekt mit den Teenager-Müttern, habe ich ja alles hier schon erzählt, aber ich sage es nur als Erinnerung wieder. Wir betreuen 330 Teenager-Mütter, das heißt Mädchen, die im Alter von 12 bis 17 ein Kind kriegen. Entweder wegen Vergewaltigung, wegen einfach, weil das so ist. Und in der Regel wird dann abgetrieben. Und die gehen zu einer Klinik. In dieser Klinik ist eine Ärztin, die uns kennt und die dann sagt, ja, da gibt es einen Verein, der würde euch helfen, wenn das Kind zur Welt kommt. Und man sagt, insgesamt in Lima hat es über 3600 Teenager-Mütter und 330 davon betreuen wir. Was heißt das? Wir ermöglichen, dass sie trotz des Kindes ihren Schulabschluss machen können. In der Zeit betreuen wir die Kinder und wir helfen, dass sie eben auch Familie in einem Anker, das sie festmacht haben. Also wir helfen da und betreuen diese Mütter. Das war sehr bewegend. Auch in den Schulen mit den Kindern da zusammen zu sein, zu sehen, was da passiert. Und was ich auch jedes Mal in Peru tue, was aber eigentlich nicht zum Kinderwerk gehört, also nicht zu meiner eigentlichen Arbeit gehört, ist, dass ich das Krankenhaus Dios Pisuyana besuche. weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ein Ehepaar, deutsches Ehepaar, Klaus und Martina John, waren als Rucksacktouristen vor mehreren Jahrzehnten in Peru und hatten von Gott den Auftrag ins Herz bekommen, das modernste und beste Krankenhaus Perus zu bauen. Und das haben sie auch gemacht. Ein riesengroßes Krankenhaus mitten in der Pampa, das modernste, das es überhaupt gibt in Peru. Und jeder, der kommt, jeder Patient zahlt 1 Euro, damit er da ins Krankenhaus kann. Und das heißt, die Ärmsten der Armen bekommen das Beste, was es gibt. Und ich besuche das deswegen jedes Jahr, weil seit 3 Jahren dieses Ehepaar an diesem Krankenhaus ein Jugendtreffen veranstaltet. Und vor 3 Jahren kamen 3000 Jugendliche zusammen, vor 2 Jahren 4000 Jugendliche und dieses Jahr waren es 5000 Jugendliche. Dann kommen dann Musik, christliche Musikbands und es gibt jeden Tag Workshops, es gibt jeden Tag Evangelisation. Und auch dieses Jahr sind wieder mehr als 300 junge Menschen zum Glauben gekommen. Also da ist schon was los, kann ich euch sagen. Und ja, da darf ich dann auch jedes Mal dabei sein. Dann wollte ich eigentlich nach Paraguay weiterfliegen, kam leider aber die schlechte Nachricht, mein Schwiegervater ist da verstorben in der Zeit und ich musste dann zurückfliegen, konnte also dieses Jahr noch nicht nach Paraguay. Ich werde es nachholen. So, jetzt hoffe ich, ich habe euch nicht gelangweilt. Ich wollte euch nur ein bisschen mit teilhaben lassen, was sich bei mir so tut, dass ihr so ein bisschen wisst, wo ich unterwegs bin und was ich da so alles tue und mache. Genau. Und hier in Deutschland habe ich, wie gesagt, viele Besuche, die ich machen muss, viele Gemeindebesuche. Ich predige in der Regel jeden Sonntag 2 bis 3 Mal. Da hat sich nichts geändert zu dem, wie es früher war. Das mache ich weiterhin sehr gerne und auch wochentags immer wieder in Gemeinden unterwegs, wo es geht. Und heute hier bei euch. So, das war jetzt alles die Einführung, Einleitung. Ich hoffe, ihr habt euer Vesper dabei, weil es geht heute ein bisschen länger. Ich freue mich auch, dass Leute am Telefon zugeschaltet sind. Grüße auch an euch alle. Sehr schön. Was werden wir heute lesen oder bedenken? Eine Geschichte, eine Jesusgeschichte. Das sind meine Lieblingsgeschichten. Wer mich kennt, der weiß es. Und der weiß auch, dass ich die immer wieder neu mir reinnehme in meinen Kopf und in mein Herz hinein und versuche dann aus diesen Geschichten zu lernen, wie war dieser Jesus eigentlich? Mir ist aufgefallen, dass wir heute so sehr wie noch nie in den christlichen Gemeinden von Jüngerschaft reden und von Nachfolge reden. Es wird immer Jüngerschaft und Nachfolge und Nachfolge. Inzwischen glaube ich aber, dass wir uns zu wenig die Mühe machen, zu gucken, wie war das denn wirklich? Was für eine Nachfolge war es denn? Meistens ist es heute so, wenn wir von Jüngerschaft reden, da gibt es dann Jüngerschaftsschulen, finde ich alles gut, also nichts dagegen, nicht falsch verstehen. Aber dann ist es meistens so, man macht das, um ein bisschen mehr zu beten und ein bisschen mehr Bibel zu lesen und das war's dann. Interessanterweise, wenn ich dann in die Bibel hineinschaue, merke ich, also von dem, was uns beschrieben wird im Neuen Testament, da hat Jesus nie mit seinen Jüngern Bibel gelesen. Ist euch das aufgefallen? Und er hat auch nie mit denen gebetet. Ist euch das auch aufgefallen? Nur beim Essen. Zum Beten ist er immer alleine weg. Interessant, oder? Dürft ihr mal daheim mal nachgucken. Sucht mal im Neuen Testament, in den Evangelien, wann er das macht. So, jetzt auch da wieder nicht falsch verstehen. Ich glaube natürlich, dass Gebet und das Bibellesen Grundlage von Jüngerschaft und Nachfolge ist. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, dass da noch viel mehr dazugehört. Viel mehr. Und viel mehr, dass wahrscheinlich das war, was Jesus seinen Jüngern immer wieder versucht hat zu zeigen und sie sehr oft nicht verstanden haben. Ich bin ja froh, wenn ich die Jünger sehe in der Bibel, die waren genauso langsam im Verstehen wie ich. Weiß ja, wie es euch geht. Ihr seid, so wie ich euch sehe, alle super schnell Versteher. Ihr wisst immer gleich, um was es geht, gell? Also mir geht's so. Und ich bin froh, wenn ich in die Bibel schaue und die Jünger, die haben auch ein paar Anläufe gebraucht. Und die Geschichte heute ist meiner Meinung nach auch so ein Anlauf, damit die Jünger wieder was verstehen, was sie eigentlich schon hätten verstehen müssen. Ja? Und bei uns ist es nicht anders, oder? So, jetzt gucken wir uns die Geschichte an und ich werde diese Geschichte, die sehr bekannt ist, erstmal einmal durchlesen und dann werde ich Schritt für Schritt durch diese Geschichte gehen. Wir finden sie im Johannesevangelium, Kapitel 6. Johannesevangelium, Kapitel 6. Das vierte Buch im Neuen Testament, das uns über das Leben von Jesus berichtet und das Leben von Jesus mit seinen Jüngern. Ja, sonst könnt ihr auch gern zuhören. Ich lese so laut und so gut wie möglich vor, damit ihr es gut mitbekommt. Johannes 6, für mich ein Evangelium, das so ganz anders ist wie die anderen, weil uns Johannes wie kein anderer versucht zu zeigen, wie anders Jesus war, wie anders Jesus war, als er hier gelebt hat. So, Johannes 6, ich fange an zu lesen ab Vers 1, da heißt es, danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf dem Berg, er allein. Bekannte Geschichte, gell? Und meistens überlegt man dann, waren es 5.000 oder vielleicht 10.000, denn die Frauen sind nicht dabei, oder 15.000, weil Kinder sind ja sicher auch rumgerannt. Und ich weiß auch nicht, wie viele Esel dabei waren, keine Ahnung. Ich glaube, darum geht es bei dem Ganzen gar nicht. Es geht erstmal um das Wort ganz am Anfang. Man findet es manchmal in manchen dieser Geschichten, aber nicht immer. Nämlich das Wort danach. Und wenn da danach steht, sollte man gucken, was steht denn davor, oder? Interessanterweise, wenn man die ersten Kapitel liest vom Johannesevangelium, merkt man 2 Dinge. Das eine, Jesus tut Wunder. Auch kurz davor hat er Wunder getan. Jesus tut Wunder, aber es kommt ganz deutlich eine Sache raus, dass es weder Jesus noch dem Evangelisten Johannes drum geht, zu zeigen, die Wunder seien das Wichtige. Die Wunder seien das Entscheidende. Sondern vielmehr das, was gesagt wird, um diese Wunder herum. Die Wunder sind nur, und das wird ganz deutlich, ein Symbol, ein Zeichen, aber nicht das, auf was wir uns fokussieren sollen. Und deswegen kommen dann solche Dinge im Johannes 5, wie dieser bekannte Vers, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Steht in Vers 24, Kapitel 5, Vers 24. Also, das Johannesevangelium zeigt uns Wunder, ja, aber bitte kein Fokus auf die Wunder, sondern Fokus auf den Wundertäter. Denn der Wundertäter gibt dir etwas, was viel wichtiger ist als die Wunder. So, warum habe ich das gesagt? Kommt gleich. Aber es ist wichtig. Also nach den Wundern, die aber ganz deutlich unterlegt sind mit einer Lehre, nämlich mit dem Evangelium und mit dem, was ewiges Leben bedeutet und mit dem, was Jesus für uns tut. Ja, nach dem allem kommt jetzt diese Geschichte, die wir so kennen, ne, als diese Vermehrung der Brote und Fische. Wieder ein Wunder also? Geht es darum? Das ist die Frage. Also danach. Da heißt es, ging Jesus weg ans andere Ufer Und das ist was ganz Normales, das hat er immer wieder gemacht. Manchmal hat er seine Jünger mitgenommen, manchmal hat er sie nicht mitgenommen. Manchmal waren da gleich viele Leute dabei, manchmal waren keine Leute dabei. Manchmal macht er es, um sich von den Leuten zu distanzieren. Wahrscheinlich hat er seine Ruhe gebraucht, gell? Kennt man ja auch. Keine Ahnung, so richtig beschrieben wird uns der Grund nicht. Wir wissen aber eins, es zog ihm viel Volk nach. Was für ein schönes Bild, oder? Da ist Jesus und viele ihm hinterher. Jetzt mal ganz ehrlich, würden wir uns das Bild nicht jetzt gerade auch für Deutschland wünschen? Schon, oder? Man hat ja den Eindruck, es ist genau umgekehrt. Nur ganz wenige. Und von den wenigen immer weniger. Jesus geht voran. Wer fragt heute noch nach ihm? Wir leben in einem Land, und ich sage in einem Land, wo es so ist, verglichen zu vielen anderen dieser Welt, denn in vielen anderen dieser Welt ist es anders. Ich habe gerade erzählt, in Peru, 5000 Jugendliche kommen zusammen. 350 Jugendliche kommen zum Glauben. Das wäre doch was, oder, für Böblingen? Oder nicht? Das würden wir uns doch wünschen. Warum sind die Leute diesem Jesus hinterher? Weil sie wussten, da ist einer, der weiß Bescheid vom Leben. Da ist einer, der hat Ahnung. Und sie gehen hinterher, aber sie haben noch was anderes im Hinterherzen, kommt gleich. Aber was für ein wunderbares Bild. Das sind Menschen, die Jesus hinterherlaufen. Und jetzt kommt's. Dabei ist gar nicht entscheidend, wie viele es sind, sondern entscheidend ist, sind wir dabei. Versteht ihr? Entscheidend ist nicht, wie viele hinter Jesus hergehen, sondern sind wir dabei. Und jetzt kommt es vielleicht, ihr werdet sagen, ja, ich bin ja schon lange bei Jesus dabei und ich folge ja schon lange Jesus. Die Frage ist nur, machen wir es wirklich noch jeden Tag ganz bewusst? Ist die Nachfolge bei uns, das hinter Jesus hergehen, etwas ganz Entschiedenes, Bewusstes, Dynamisches, Lebendiges? Oder wir sind halt Christen, so kann man es ja auch sagen, oder? Und man fragt, bist du Christ? Ja, ja. Damals, vor 30 Jahren im Zelt, habe ich meine Hand gestreckt. Und 2 Jahre später die andere, damit es auch sicher ist. Ja? Aber irgendwie fehlt die Dynamik. Irgendwie ist es eher ein Stillstand wie eine Nachfolge. Irgendwie bewegt uns das vielleicht schon gar nicht mehr, was Jesus für uns getan hat, wer Jesus eigentlich ist. Und wir sind irgendwo stehen geblieben. Und dann, so kann es ja passieren, mir geht es manchmal so, dass man dann vielleicht jemand anders die Schuld dafür gibt, gell? Und sagt, na ja, wenn die Predigt ein bisschen lebendiger wäre, gell? Kennt ihr das? Aber wisst ihr, das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, bin ich immer noch genauso entschieden als Nachfolger Jesus wie damals, als ich mich entschieden habe? Ich habe das mit 7 Jahren getan. Ihr wisst es, ich habe das immer wieder hier gesagt. Mit 7 Jahren habe ich mich entschieden. Und ich frage mich, ist diese Entschiedenheit von damals die gleiche, die ich heute habe? Hinter Jesus herzugehen, immer wieder zu fragen, Herr, was willst du von mir? Was soll ich tun? Wen soll ich besuchen? Was soll ich lassen? Die vielen Fragen, die zum Leben gehören, einfach auf Jesus hin zu fokussieren. Oder ist inzwischen meine Nachfolge eher eine Stillfolge, Standfolge. Versteht ihr? Also da machen uns diese Leute, glaube ich, was vor. Sie waren hinter Jesus her. Wir werden gleich über Motive und so weiter reden. Aber das erste Bild ist erstmal ein wunderbares Bild. Und das wünsche ich mir. Und wisst ihr, das Schöne, deswegen sage ich ganz offen, mir ist egal, ob ich vor Jugendlichen oder älteren Leuten wie euch rede. Das ist gar nicht die Frage. Denn die Frage ist in allen Altersklassen, in allen Lebensbereichen, ob wir immer noch dynamisch und lebendig an Jesus glauben und hinter ihm her sind. Das ist die Frage. Was ist das, wenn man jeden Morgen aufsteht? Was ist da unser Ziel im Leben, unser Ziel im Alltag? Ist er da irgendwo noch mit drin beteiligt? Oder ist es einfach nur einmal mehr, dass wir auch die fromme Routine machen und das war's? So Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Also ich stelle sie euch, weil ich sie mir selber stelle. Ich stelle sie euch, weil ich möchte, dass auch in meinem Leben Nachfolge etwas Dynamisches ist. Etwas, was sich bewegt. Etwas, was sichtbar wird. Wo Leute mich sehen und sagen, doch, das ist auch einer, der zu Jesus gehört. Ob sie es gut finden oder schlecht, ist gar nicht die Frage. Sondern, dass es irgendwo sichtbar wird. Wenn ich Menschen treffe, wenn ich Menschen begegne, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich zur Bank gehe, egal was ich tue, ist das sichtbar, dass ich einer von denen bin, die hinter Jesus her sind. In einer Welt, die das sehr braucht. In einem Land, das das unbedingt braucht. Wir sind dann Licht, wenn es uns wichtig ist, dass Jesus in unserem Leben jeden Tag wirklich eine Bedeutung hat. Dann sind wir Licht. Und dann werden wir plötzlich zu einem großen Fragezeichen für alle, die uns anschauen. Wisst ihr, immer mehr Menschen hier in Deutschland haben keine Ahnung von Jesus. Ich treffe manchmal Leute, da habe ich den Eindruck, die wissen mehr über Buddha wie über Jesus. Die stellen sich so einen Buddha in den Garten, fragen vorher, was das wäre. Und nachher sagen sie zu mir auch noch, sie glauben an nichts Übernatürliches, stellen sich aber so einen Buddha in den Garten. Und wenn man sie fragt nach Jesus, ich gucke, wenn ich kann, gerne Quiz im Fernsehen. Guckt ihr auch manchmal? So unterschiedliche, wenn ich zufällig reinzapp, wenn ich da bin. Und interessanterweise, es fällt mir immer mehr auf, dass immer mehr der Teilnehmer die biblischen Fragen nicht wissen. Immer weniger. Und die Frage ist, ist an mir zu sehen, wem ich hinterhergehe oder nicht? Ist es sichtbar? So wie hier. Es zog ihm viel Volk nach. Bin ich einer davon? Ich will es sein. Ich will hinter Jesus hergehen, jeden Tag. Ich will gucken, wo geht er hin, was will er, was ist ihm wichtig. Und ich will versuchen, da dran zu bleiben, irgendwie da dran zu kleben. Selbst wenn dann Leute kommen und sagen, du bist ja halt nur mit Jesus. Ja, nur mit Jesus. Was soll ich sonst? Hinter wem oder was soll ich denn sonst herlaufen? Das sind ja sonst alles Sackgassen, oder? Aber hinter Jesus her. So, aber jetzt kommt die Motivation. Jetzt müssen wir einen Schritt weiter. Ich könnte sagen, ja, ich laufe Jesus hinterher, weil wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und er kommt nicht in das Gericht, so wie in Johannes 5. Aber hier wird uns die Motivation dieser Menschen gezeigt und die ist folgende. Und es zog ihm viel Volk nach, weil, was war der Grund? Weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Es waren also Leute, die sind Jesus hinterher wegen den Wundern, die er tat. Spannend, oder? Da, wo irgendwas zu sehen ist, da, wo irgendwas, da bin ich dabei. Alles, was vorher kommt, dieses Zeugnis des Evangeliums, ist bei diesen Menschen nicht die Motivation gewesen. Jetzt habe ich vor kurzem mit einem Argentinier, ich bin ja selber auch in Argentinien geboren, aber dort in Peru, ich habe mit einem Argentinier gesprochen und wir haben uns über Jesus unterhalten. Und wir sind auf das Thema Wunder gekommen. Da hat er zu mir was gesagt, das ist mir hängen geblieben. Also ich bin ja auch inzwischen schon älter, man sieht es ein bisschen grauer, die Haare. Die waren mal richtig rot, jetzt sind sie ein bisschen grauer, gell? Ja, da bin ich in guter Umgebung hier, schön. Ich habe mit ihm so gesprochen, da hat er mir eine Sache gesagt, die ist mir hängen geblieben. Er hat zu mir gesagt, weißt du, darf ich euch ein bisschen herausfordern heute? Ja? Weißt du, hat er gesagt, Wunder sind nicht geistlich, denn sie haben einen Zeitstempel. Wunder sind übernatürlich, aber nicht geistlich, denn sie haben einen Zeitstempel. Ich habe überlegt, hä? Wisst ihr, als Jesus den Lazarus auferweckt hat, der ist wieder gestorben, oder? Oder nicht? Wie viele dieser Leute, die er gesund macht, haben später wieder Krankheit gehabt und gestorben sind sie auch. Also diese ganzen Zeichen und Wunder, die haben alle einen Zeitstempel. Sie sind übernatürlich, aber nicht in sich geistlich, denn sie sind nicht ewig. Versteht ihr das? Und das ist mir so hängen geblieben. Stimmt ja. Und wenn wir auf die Wunder schauen, wenn die Wunder das sind, warum wir Jesus nachfolgen, dann sehen wir zwar was Übernatürliches, aber es trägt einen Zeitstempel. Wisst ihr, diese 5000 Männer und nochmal wie viel tausend Frauen und Kinder hatten Hunger, oder? Wurden satt. Frage an euch, wie war es am nächsten Tag? Nichts mehr gegessen, oder? Das ganze Leben lang nimmer. Merkt ihr, Wunder tragen einen Zeitstempel. Und wenn wir Jesus nur wegen den Wundern folgen, dann hat auch unser Leben einen Zeitstempel. Dann leben wir nicht aus dem ewigen Leben, sondern aus dem begrenzten. So schön und wichtig und real und so zeichenhaft und symbolhaft Wunder sind, sie sind nie das Eigentliche und dürfen es auch nicht werden, denn sie tragen einen Zeitstempel. Und deswegen müssen wir hinter die Wunder blicken, hinter das, was Jesus tut, hier blicken. Und ich habe gedacht, ja, wo sieht man das in der Geschichte? Eigentlich ganz einfach. Denn Johannes, er sagt hier zwei Dinge, die sind hochspannend. Er sagt hier, er gibt zwei Details in dieser Geschichte, die er sonst so nicht gibt. Ne? Das erste, in Vers 4 sagt er, es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Warum macht das Johannes? Ich glaube, weil Johannes hier eins zeigt. Da ist diese Geschichte, dieses Zeichen, dieses Wunder ist ein Hinweis auf was? Auf das, warum Jesus wirklich gekommen ist, nämlich zur Erlösung. Versteht ihr? Es ist nur ein Zeichen. Guck nicht aufs Wunder. Folge nicht Jesus wegen dem Hunger, wegen dem Wunder und wegen dem Hunger, sondern folge Jesus nach, weil er kommt als das Lamm, das geschlachtet wird für diese Welt. Ah, stimmt. Und dann kommt noch ein zweites. Auch wieder so ein Detail. In vielen Geschichten, übrigens in den anderen Erzählungen dieser Geschichte, kommt das auch nicht vor. Und mir ist es erst, ja, vor kurzer Zeit erst aufgefallen. Da heißt es nämlich hier, da waren viele Menschen. Und wo sind die hin? Die hatten Hunger. Wo sind die hin? Die haben sich aufs Gras gesetzt. Gras. Das wird extra hier gesagt. Ich habe noch mal im Griechischen geguckt, steht tatsächlich Gras. Ich dachte, okay, erster Hinweis, Passa. Damals das Fest der Erlösung Israels von Ägypten, das, was er für sie getan hat und für uns ein Hinweis auf den Christus, der am Kreuz hängt. Und das Zweite, ein Hinweis, dieses Gras als der Platz, an dem der gute Hirte uns führt, oder? Oder nicht? Und jetzt komme ich plötzlich weg vom Wunder, hin zum Wundertäter, nämlich zu Jesus. Und jetzt folge ich Jesus nicht wegen den Zeichen und Wundern, nicht weil er Kranke heilt oder weil er Arme irgendwas in die Tasche stopft, sondern jetzt folge ich Jesus nach, weil er der Erlöser ist und der gute Hirte meines Lebens. Was für ein Unterschied, oder? Weil wisst ihr, Hunger, selbst wenn er heute das Wunder tut, werde ich morgen wieder haben. Gesundheit, die er mir heute gibt, aufgrund eines Wunders, die kann morgen wieder weg sein, oder? Aber seine Erlösung und die Zusage, dass er mein guter Hirte ist, die bleibt. Wie schön dann, ne? Da steht ja das Johannesevangelium für: Ich bin der gute Hirte. Welcher gute Hirte? Der von Psalm 23. Der uns im Psalm 23 vorgestellt wird, ist niemand anderes wie dieser Jesus. Und diese Geschichte, Johannes, er bringt dieses Detail, so glaube ich, bin sehr davon überzeugt, weil er uns genau darauf hinweisen will. Du, da ist einer, der lässt dich dorthin gehen, wo deine Seele wirklich satt wird. Wow. Was für eine Geschichte, oder? Und merkt ihr, dann wird das Wunder plötzlich klein. Nicht, dass es unbedeutend gewesen wäre, nicht, dass es egal gewesen wäre, denn die Leute hatten Hunger, aber es war nicht das Eigentliche, nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war Jesus selbst. So, bleibt die Frage für uns. Warum folge ich, warum folgst du Jesus nach? Diese Leute haben es gemacht, denn die sahen die Zeichen, die Wunder. Ich habe manchmal so den Eindruck, auch in frommen Kreisen schleicht sich das manchmal so ein. Ne? Wir müssen viel erwarten, dass Gott Großes tut und große Wunder tut. Und Moment. Er tut große Wunder und er ist, kann alles machen, aber das ist es nicht, um was es geht. Und vielleicht müssen wir hier in Deutschland, in unseren Städten hier in Deutschland wieder dahin zurück. Nicht, dass wir so sehr einen Gott suchen und einen Jesus, der Wunder tut und plötzlich Dinge ganz anders sind wie vorher, die aber trotzdem einen Zeitstempel tragen, sondern dass wir uns neu darauf konzentrieren, Warum ist er gekommen? Warum war er da? Und was ist sein Versprechen und seine Verheißung für uns, dass er uns bis zum Haus des Vaters, zum Haus des Herrn bringt? Merkt ihr die Geschichte mal ganz anders, oder? Und ich könnte es noch unterlegen mit vielen Beispielen. Ich habe am Anfang von Burundi gesprochen, wisst ihr es noch? Die Armut wird immer größer und der Hunger wird immer größer. Da ist diese Mutter, die mal 11 Kinder hatte. Ich sehe nur noch 5 und dann sagt sie mir, 6 sind schon gestorben an Krankheit und Hunger. Und dann kommt doch die Frage, warum hat Jesus das Wunder nicht getan, oder? Wenn er 5.000 zu essen geben kann, warum nicht diesen 6 Kindern? Wunder haben immer einen Zeitstempel. Und das Wunder mag scheinbar unseren Glauben stärken, kann aber gleichzeitig auch die größte Gefahr sein, wenn er ausbleibt. Aber das Vertrauen an den Erlöser, den damals im Abendmahl dann die ersten Nachfolger Jesu gefeiert haben in Erinnerung an das Passafest, die Gewissheit des guten Hirtens im Leben, das ist das, was unseren Glauben wirklich trägt. Darum geht's. Nicht um die Zeichen und nicht um das Wunder. Ich persönlich habe, seit ich das gehört habe, seit ich mir das klar geworden ist, dass auch das Übernatürliche, nicht Geistliches, denn es trägt einen Zeitstempel, habe wieder gesagt, Herr, gib mir den Glauben, der über das Zeichen und über das Wunder hinwegsieht zu dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und das bist alleine du. Darf ich euch da mitnehmen auf diese Reise? Nochmal, ich glaube an Wunder, natürlich. Ich glaube, dass er hier das Wunder getan hat, natürlich. Und er hätte auch doppelt so viele Essen machen können. Er hätte ja auch Manna vom Himmel fallen lassen können oder geht alles. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist nur das begleitende Zeichen für etwas, das weitaus wichtiger ist. Und jetzt verzeiht ihr mir, ich bin jetzt gar nicht eingegangen auf dieses Kind, das dann Brot und Fische bringt. Da könnte ich jetzt noch viel dazu sagen, aber die Zeit ist rum. Ihr habt ein bisschen zu langsam gehört. Nein. Ich hoffe, es kam rüber, was der eigentliche Punkt ist, den ich machen wollte. Vielleicht als Hausaufgabe. Darf ich euch eine Hausaufgabe geben? Fragt euch doch heute Abend jeder für sich, warum folge ich Jesus nach? Und schreibt es doch mal ganz neu auf dem Zettel. Ich folge Jesus nach, weil... Schreibt es mal auf. Und dann prüft es anhand dieser Geschichten, auch dieser Geschichte, ob ihr Jesus noch deswegen folgt, weil er eben ab und zu mal Zeichen tut oder weil er der Erlöser und der gute Hirte ist. Nochmal, ich habe es neu beschlossen seit diesem Gespräch. Es war nichts Neues für mein Wissen, aber ganz neu auch für mein Herz. Und das wünsche ich euch auch. Wäre doch was, oder? Und sollten wir uns irgendwo auf der Straße sehen oder irgendwann mal wieder hier, ich glaube, ich habe sogar einen Termin, gell? Wir haben einen Termin, wann ich wiederkomme, dann kann ja sein, dann sitzt einer oder eine von euch da und grinst mich an und sagt, ich erinnere mich noch, Wunder haben einen Zeitstempel, die Erlösung und das gute Hirte sein keins. Amen.